Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus zum Hinrundenende der Bundesliga. Wir blicken auf Teil 2 des 17. Spieltags und vor allem auf die vielleicht ja nicht einzige, aber definitiv größte Baustelle der Bayern. Und das machen wir mit dem Sportchef des Erdinger Anzeigers, dessen Stimme ihr aber auch gut kennt aus diversen Fußballübertragungen im Fernsehen. Nicht nur Fußball, der macht auch noch anderen Sport für Sport 1, für Sport Deutschland TV, bei DAZN. Da hat er, beziehungsweise arbeitet er immer noch. Tobi Fischbeck ist da. Moin.
Grüß dich.
Viel beschäftigt.
Ja, absolut, absolut. Aber ist mir auch sehr wichtig, dass es abwechslungsreich ist. Ja, das ist, darf nicht zu eintönig werden bei mir.
Und dazu heute noch beim Fever Pitch Podcast. Bleibt dir eigentlich noch Zeit für deine eigentlich alte große Liebe 1860 München? Denn du bist ja eigentlich ein Blauer.
Ja, nee, kann ich ganz klipp und klar sagen, da bleibt mir eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich habe sie mir genommen noch zu Zweitliga-Zeiten, aber ich war wirklich jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr im Stadion. Es ist auch recht öde, das in der dritten Liga da mitzuverfolgen. Das macht nicht wirklich allergrößten Spaß. Das sportliche Level ist extrem überschaubar und ja, also das ist nur noch ein Trauerspiel, was da bei 60 München tatsächlich ja, vollzogen wird. Deswegen, ja. Ich verfolge es logischerweise, da kann ich nicht aus, aber die Leidenschaft war schon mal größer, sagen wir mal so.
Ja, du hattest auch mal einen Podcast, Radis Erben dazu, beziehungsweise der, sagtest du mir eben im Vorgespräch schon, wird nur noch sporadisch gemacht und die sportliche Situation regt natürlich auch nicht gerade zum Großdiskutieren oder würde vielleicht zum Diskutieren anregen, wenn man nicht so mit dem Herzen dabei wäre. Platz 14 in der dritten Liga, jetzt geht's wieder los gegen Saarbrücken auswärts. 60 zu Hause, fürchterlich, auswärts dagegen eine Bank eigentlich. Wie kann das sein?
Ja, also ich sag mal so, es werden sportlich wahnsinnig große Fehler gemacht bei diesem Verein und man bekriegt sich in diesem Verein an allen möglichen Fronten. Das glaube ich, würde jetzt sehr viel zu weit führen, was wir, wenn wir da jetzt genauer in die Analyse einsteigen würden, dann müssten wir noch eine Ausgabe machen heute. mindestens. Dementsprechend. Ja, also die Probleme werden sich dort selbst gemacht und das seit Jahren. Dementsprechend habe ich auch wenig Hoffnungen, dass es da wieder in eine richtige Richtung gehen soll bei 60 München. Was ja nur heißen kann, Aufstieg in die zweite Liga. Man wird links und rechts überholt. Andere Clubs schaffen das. Schau dir Elversberg an zum Beispiel, ja, wie gut die jetzt in der zweiten Liga dastehen. Es ist möglich, nur bei 60 München ist es nicht möglich.
Jetzt bin ich ganz gemein, sag ich, dass Dortmund der dritten Liga, konstante Inkonstanz.
Ja, wenn dann Hamburg der dritten Liga, das glaube ich.
Okay. Ich als Hamburger, aber nicht HSV-Fan, schiebt das dann natürlich lieber gerne irgendwo ein bisschen weit geografisch von uns weg. Wie neidisch guckst du denn als Blauer dann zwei Etagen höher auf die Bayern oder kannst du auch gönnen?
Ist schwierig, weil ich natürlich die große Zeit, ne, bei 60 mitverfolgt habe. Ich war seinerzeit als 17-Jähriger, glaube ich, muss mal recht überlegen, glaube ich war 17, mit dabei, als es in die Champions League Qualifikation ging gegen Leeds United. Da war ich dabei, da bin ich im Bus mitgefahren. Also ich habe da schon sehr schöne Zeiten in der Bundesliga miterlebt und dementsprechend schwer fällt mir das so zu ertragen in der dritten Liga. Genau.
Das kann ich mir vorstellen. Aber dann gucken wir einfach mal zwei Etagen höher auf die Bayern, was mit denen denn gerade so los ist.
Das Thema des Tages.
Ja, sportlich problemloser Start ins Jahr 2025. Hinrunde mit 42 Punkten absolviert. Platz 1, 4 Punkte vor Leverkusen. Erstmals seit 5 Jahren wieder mit 2 Siegen in ein Jahr gestartet. Jetzt dann der glatte Hinrundenabschluss mit 5:0 gegen Hoffenheim. Wirklich mühelos. Kann man da noch sagen, das war halbe Kraft? Oder war es nicht mal das?
Nee, das war nicht halbe Kraft. Das war Bayern München, wie man es in den meisten Fällen kennt. Also das ist beängstigend für den Rest der Bundesliga. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Die sind richtig gut drauf. Man hat den Eindruck, es braucht immer nur jemanden an der Säbener Straße, der diese Stars bei Laune hält, damit es denen gut geht, damit sie sich wohlfühlen. Und wenn sie sich wohlfühlen, dann spielen sie eben so, wie das jetzt der Fall ist. Und da können auch die Konkurrenten machen, was sie wollen. Das wird nichts, kann ich jetzt schon sagen. Also so in der Phase können sich die Bayern nur selbst schlagen.
Das haben sie gegen Hoffenheim nicht, weil auch der Gegner natürlich jetzt nicht das Level hatte, was man vielleicht haben müsste, um den Bayern auch nur ansatzweise gefährlich zu werden. Hoffenheim eigentlich wie ein Absteiger gespielt.
Ein kurzer Einspruch tatsächlich, weil ich glaube, dass das gar nicht so viel mit dem Gegner zu tun hat. Klar, Hoffenheim war jetzt vielleicht nicht unbedingt der Gegner, der sie hätte stoppen können an diesem Spieltag, aber ich glaube, da gibt es wirklich momentan keinen, der sie da hätte aufhalten können. Also klar, vielleicht wäre es ein bisschen spannender geworden gegen Bayer Leverkusen, aber es ist schwierig. Also in so einem Lauf, in so einer Phase, wie sie da momentan drin sind, sind sie aus meiner Sicht nicht zu stoppen.
Das hätten wir ja in einem Monat dann sogar, das direkte Duell dann in Leverkusen. Also du glaubst, das wird auch für die Bayern da kein großer Stolperstein, obwohl Leverkusen ja aktuell wieder ja im Grunde auf dem Level ist, wo sie sein wollen, wo sie durchaus auch Meisterambitionen anmelden können, weil sie eben auch vor allen Dingen diese engen Spiele jetzt mal wieder gewinnen, weil sie wieder das Matchglück auch haben, beziehungsweise erzwungen haben, weil sie mit schönen Freistößen jetzt sogar dann glänzen können. Grimaldo, das war ja ein wirklich sehr, sehr schönes Ding da vorgestern. Also du siehst keine Gefahr für die Bayern, auch nicht von Leverkusen?
Ja, ich habe jetzt natürlich keine Glaskugel da, aber es ist schon so.
Die braucht man hier im Podcast.
Es ist schon so, dass die wirklich jetzt einen brutal starken Eindruck machen. Es kann in 4 Wochen viel passieren, es können Verletzte dazukommen, was auch immer. Aber ich glaube dennoch nicht, dass Bayer Leverkusen sie abfangen wird. Das glaube ich nicht.
Weil ja der Spielplan auch jetzt unheimlich eng ist, da jagt ja eine englische Woche die nächste. Ich glaube, was haben wir gestern gesagt? 7 oder 8 Spiele sind es, bis es zu diesem Duell kommt. Das ist, glaube ich, das 8. Duell das 8. Spiel dann in Folge innerhalb von ganz wenigen Wochen dann für beide Mannschaften. Aber ja, auf dem Platz läuft es für die Bayern. Abseits des Platzes, am Verhandlungstisch, da ist es ein bisschen zäher als auf dem Platz. Es geht ja auch darum, dass jetzt die Zukunft gebaut wird. Die Zukunft von 6 bis 8 Spielern ist im Moment bei Bayern noch ein bisschen fraglich. Und es geht vor allen Dingen für Max Eberl darum, da Klarheit zu schaffen und nicht nur die Leistungsträger zu halten, sondern gleichzeitig muss er ja auch die Kosten senken. Denn die Gehaltszahlungen bei Bayern, die sind ja doch in den letzten Jahren ein bisschen ausgeufert. Er muss also eher ein bisschen drücken, als jetzt das Gehalt noch zu steigern. Ist das eine Aufgabe, die er aus deiner Sicht bewältigen kann? Sind die Vorzeichen da so, dass man ja diesen Spagat tatsächlich schafft?
Ja, also erstmal zum Thema Eberl. Also wenn nicht dort, wo sonst? Ja, also wir reden immer noch über Bayern München, über das bekannte Festgeldkonto oder was auch immer es da mittlerweile gibt. Also ich glaube, das ist Jammern dann auf ganz hohem Niveau. Das, glaube ich, ist jetzt das geringste Problem. Und wir haben ja gestern vom Kollegen Buschi erfahren, dass es ja schon Neuzugang gibt von 1899 Hoffenheim. Na, also die planen ja auch schon voraus jetzt dementsprechend. Also auf dem Transfermarkt habe ich mir um Bayern tatsächlich noch nie Sorgen gemacht.
Es ist ja auch weniger der Transfermarkt außen, sondern eher erstmal so der interne. Und da sitzen ja jetzt alle und spielen so ein bisschen auf Zeit, warten so ein bisschen ab. Wer ist denn derjenige, der aus deiner Sicht vielleicht diesen, Nele Schenker hat es gestern bei Sky versucht, mit einem Dominostein aus Thomas Müller rauszukitzeln, wer den ersten Stein dann ins Fallen bringt und dann vielleicht diese Kettenreaktion auslöst, die ja dann kommen könnte. Glaubst du, es ist Müller, weil der Einzige ist, der im Grunde die Vertragsdaten letztlich diktieren kann und sagen kann, ich bleibe oder ich bleibe nicht. Der ist der Einzige, der da selbst entscheiden kann.
Ja, ich glaube, also unter uns gesprochen, glaube ich jetzt nicht, dass ein Thomas Müller jetzt noch sagt, ich möchte jetzt, so wie ein Schweinsteiger damals, jetzt nochmal zu Manchester United wechseln oder dergleichen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also die werden sich da finden. Und wer da jetzt den Dominostein anschiebt, das weiß ich nicht. Aber das wird Max Eberl hinbekommen. Also da jetzt über Namen zu spekulieren, weiß ich nicht, ob das richtig wäre. Aber ich glaube, dass die Bayern nächstes Jahr eine, wie sich das anhört, eine schlagkräftige Truppe beisammen haben werden. Vermute ich.
Davon ist auszugehen. Davon gehen eigentlich alle aus. Joshua Kimmich hofft es vor allen Dingen auch, weil das ist ja wohl so ein bisschen der Stein, der da jetzt noch im Wege steht, dass er schon unterschreibt oder dass er einen Vertragsentwurf sich dann vorlegen lässt von den Bayern, weil er sagt, ich möchte eine Mannschaft um mich rum haben dann, die auch tatsächlich die Champions League gewinnen kann. Du sagst schlagkräftig auf jeden Fall. Wer würde denn da aus deiner, oder Jamal Musiala, das ist ja der, an dem es dann wahrscheinlich vor allem hängt, soll ja Interesse haben, dann tatsächlich zu bleiben, einen Verbleib bei Bayern zu priorisieren. Glaubst du, da kommen sie ihm so weit entgegen, die gehen tatsächlich all in bei den Bayern?
Definitiv. Also wenn sie bei Jamal Musiala nicht all in gehen, dann ist sie nicht mehr zu helfen. Also dann, wenn sie den hoffnungsvollsten Spieler in Deutschland nicht verpflichten, wenn Bayern München das nicht schafft, dann wird es tatsächlich schwierig. Also da werden sie sich einigen, dass der Poker ist logisch. Der ist ja auch nicht von gestern. Also insofern, klar, der will was rausholen, muss er auch. Ist auch sein gutes Recht. Aber ich glaube, da werden sie einen Weg finden.
Davon gehe ich auch aus. Bei Musiala, wie ist das bei Kimmich? Weil den hätten sie ja gerne vor so einem Dreivierteljahr dann auch schon mal abgeschoben. Für 35 Millionen hätten sie ihn gerne nach Paris verkauft. Das ist dann nicht zustande gekommen. Er war auch zeitweilig davon überzeugt, vielleicht lieber woanders dann seine Zukunft zu suchen, bis er sich dann in der Hinrunde wieder zum absoluten Führungsspieler und Chef auf dem Platz aufgeschwungen hat und eigentlich jetzt nicht mehr wegzudenken ist.
Weißt du, an welche Situation mich das erinnert hat?
Ja.
Toni Kroos.
Ja, exakt.
Also das ist ja wirklich unvorstellbar, ne? Also dass der gehen könnte, sollte. Ich glaube auch, dass sie da den Fehler nicht zweimal machen.
Ja, da werden die Bayern sicherlich zumindest dahin raus gelernt haben. Sollten sie ihm dann auch ein Ultimatum stellen, wenn sich das Ganze jetzt noch weiter hinzieht und Kimmich eben sich noch ein bisschen ziert, weil er natürlich jetzt auch Angebote aus ganz Europa jetzt erstmal sondiert, denn da kommt ja definitiv ein bisschen was rein. Olli Kahn hat in der Sportbild gesagt, irgendwann muss Bayern sagen, so unterschreib jetzt oder tschüss. Müssen sie es machen aus deiner Sicht?
Ja, also Joshua Kimmich, ein sehr intelligenter Spieler, wenn ich das mal so sagen darf, sehr intelligenter Mensch, der sich natürlich Gedanken machen wird und wenn es dann, also nur mal Gedankenspiele, wenn es dann kommen würde, dass dann eben so ein Club wie Real Madrid kommen würde und sagen würde, du, ja, das könnten wir uns vorstellen mit dir, das ist gefährlich für Bayern München, keine Frage. Also ich glaube dennoch nicht, dass sie den Fehler zweimal machen, dass sie so einen Spieler verlieren. Klar werden sie sagen, wir sind nicht ein Paris Saint-Germain, ein Manchester City, die da ständig über die Schmerzgrenze hinausgehen können, was Gehälter angeht, logisch. Aber ich glaube schon, so schätze ich den Kimmich ein, dass man mit dem da einen Weg finden kann. Also dass der da kein außerirdisches Gehalt.
Nee, das soll er wohl auch schon signalisiert haben, dass jetzt das Gehalt nicht unbedingt einer Verlängerung im Weg stehen würde. Es geht da tatsächlich eher um die sportlichen Ambitionen der Bayern und natürlich auch vielleicht die eigene persönliche Rolle. Aber da ist man ihm ja schon sehr entgegengekommen, hat gesagt, du wirst unser Kapitän, wir bauen dich hier zur Legende auf. Also von daher, das ist wahrscheinlich das, was bei ihm dann auch im Hinterstübchen das Ganze dann vielleicht in Richtung Bayern lenken würde. Aus Sicht der Bayern, da könnte man ja eigentlich sogar die Schmerzgrenze fast ein bisschen überschreiten, was das Gehalt angeht, weil wenn du einen neuen holst, der wäre ja im Gesamtpaket erstmal viel, viel teurer. Du müsstest eine Ablöse zahlen, Handgeld, Gehalt, der wird auch nicht für einen Nulltarif spielen und muss ja vor allen Dingen auch diese Qualität haben und wie schwer auch die Integration dann erstmal ist in so ein neues Umfeld. Das hat man ja auch bei Palinja jetzt gesehen.
Das stimmt. Noch dazu, auf dem Level wirst du wirklich mehr als über die Schmerzgrenze gehen müssen. Steht fest. Also das wissen die auch, das weiß Eberl auch. Insofern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kimmich geht. Glaube ich einfach nicht. Da werden sie einen Weg finden, weil das passt auch total gut. Finde ich, wenn ein Spieler zu Bayern München passt, dann an Joshua Kimmich. Das ist jetzt nicht der groß Stunk macht im Hintergrund, das macht er nicht. Das, glaube ich, wissen die auch sehr zu schätzen. Und man hat ja auch in Vergangenheit, jetzt auch so letzten Jahr gesehen, dass das mit Neuzugängen, wie du es eben gesagt hast, bei Bayern München nicht immer so ohne weiteres gut funktioniert.
Ja. Was sagst du zu Leroy Sané? Gegen Hoffenheim natürlich ein wirklich starkes Spiel gemacht, 2 Tore geschossen, 1,5 im Kicker als Note gekriegt. Nach Wochen der doch eher mäßigen Leistung endlich mal ja, ein guter Auftritt, das, was man eigentlich von ihm konstant mal erwarten würde. War das ein positiver Ausrutscher?
Ach, das ist echt so ein Thema, das ist auch so ein Mysterium, finde ich, mittlerweile. Leroy Sané, ich habe den ja schon in der U21-Nationalmannschaft kommentiert, damals noch. Das ist ein super feiner Spieler. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum er nicht in der Lage ist, das konstant zu spielen. Wenn ein Leroy Sané in der Lage wäre, konstant diese Leistungen abzurufen, wär Wahnsinn für Bayern München, wär großartig. Nur ich weiß nicht, ob es der Verein ist, ob es das Umfeld ist, ob es die Stadt ist, mit der er da Schwierigkeiten hat, ob er vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch einen Verein braucht, wo er mehr Ruhe hat, wo er derjenige ist, wo sich alles auf ihn fokussiert. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch für ihn etwas wäre, was ganz sinnvoll wäre, also wo er der unumstrittene Star ist, wo er mehr Ruhe hat. Ich weiß es nicht, aber ich sehe das auch sehr schwierig, ehrlich gesagt.
Also er selbst würde wohl gerne bleiben, sicherlich auch Gehaltseinbußen einnehmen. Jetzt ist die Frage, was machen die Bayern dann natürlich? Im Grunde auch bei der Frage Manuel Neuer, da scheint es ja wohl auf einen neuen Einjahresvertrag da noch rauszugehen, mit der Aufgabe dann einen möglichen Neuzugang auf der Torhüterposition einzuarbeiten. Jonas Urbig, 21 Jahre, Talent vom 1. FC Köln, der soll angeblich kommen. Noch sagt Eberl nichts dazu, aber die Spatzen pfeifen es zumindest von den Dächern. Glaubst du, dass das eine Rolle ist von Neuer, dass er tatsächlich dann doch mal Einsatzzeiten dann auch abgibt? Weil einarbeiten kann ja eigentlich nur heißen, der muss auch mal spielen.
Also da musste ich auch schmunzeln, um ehrlich zu sein. Also ja, also ein Manuel Neuer ist, wenn er fit ist, der unumstrittene Nummer 1 Keeper bei Bayern München. Also schwierig, jemanden einzuarbeiten. Ja, sie hatten in Vergangenheit dann ab und zu mal Schwierigkeiten, wo es diese Übergangsphasen gab. Das war ja damals auch so, als Oli Kahn gegangen ist. Ja, da gab es ja auch viele Kandidaten, die man da gecastet hat, die man versuchte einzuarbeiten. Was dann auch nicht immer so von Erfolg gekrönt war. Aber klar, ich würde jetzt als Max Eberl auch sagen, dir gebe ich jetzt noch einen Jahresvertrag, schauen wir doch mal, wie es funktioniert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so die Ulreich-Rolle macht. Also das ist schwierig.
Ja, zumindest nicht in voller Gänze, aber dass er vielleicht so ein paar Pokalspiele in den ersten Runden dann vielleicht mal, zumal er ja sowieso zwei Spiele gesperrt wäre. Ja. Zum Start in die neue Pokalsaison. Vielleicht ist das sein Hintergedanke, gesagt, ja, die zwei Spiele kann der gerne machen und danach ist eh vorbei. Danach bin ich wieder drin. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber was hieße das denn, wenn Urbig jetzt kommt für Alex Nübel? Ist der dann raus aus dem Bayern-Torwart-Roulette? Wird er dann weiter verliehen, beziehungsweise vielleicht dann doch irgendwann auch komplett verkauft?
Warum sie mit dem Nübel so fremdeln, ist mir auch ein Rätsel. Aber für mich ein großartiger Keeper. Ich würde es mit dem Nübel ehrlich gesagt tatsächlich probieren, weil ich jetzt keinen sehe, der da irgendwie besser reinpassen würde. Der kennt das Ganze ja auch schon in München. Also ich würde es mit ihm probieren, aber ich glaube nicht, dass sie den nochmal verleihen. Also das glaube ich nicht.
Aber auch aus Sicht von Urbig, 21, aufstrebendes Talent, Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen, da ja auch als Torhüter dann eingesetzt und auch relativ gesetzt. Macht das aus seiner Sicht, aus seiner Karriereplanung eigentlich einen Sinn, sich bei Bayern erstmal auf die Ersatzbank zu setzen und zu hoffen, dass er da irgendwie zum Zug kommt?
Nee, glaube ich nicht, weil wenn Bayern München von einem neuen Torwart überzeugt ist, so wie damals, die wollten den Neuer ja nicht, kannst du dich nur erinnern, Korn Neuer, die Transparente, die es damals gab, als er von Schalke dann nach München gewechselt ist, da können sich die meisten gar nicht mehr dran erinnern. Das haben die alle schon vergessen, als Neuer da zum neuen Titan geworden ist da in München. Das haben sie jetzt alle vergessen. Also du musst schon dem neuen Torwart denke ich, das Selbstvertrauen geben, du bist jetzt der Chef, wir setzen zu 1000% auf dich hier, du willst das machen, du bist jetzt der beste Torwart in Deutschland, ganz klar. Mhm. Und der muss dann eben so aufgebaut werden, aber dass sich da erstmal einer auf die Bank setzt oder dergleichen, das glaube ich nicht, das halte ich für schwierig.
Gucken wir mal, wie es mit ihm da weitergeht. Noch ist die Personalie ja auch nicht fix, anders als die von dir schon angesprochene Tom Bischoff, der aus Hoffenheim kommt, 19 Jahre alt, talentiert, selbstbewusst, so hat ihn Lothar Matthäus dann auch gestern noch charakterisiert, hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold gekriegt. Ich meine, die Bayern machen da keinen großen Fehler, holen ihn ablösefrei, aber der setzt sich dann mit seinen 19 Jahren ohne jetzt wirklich große Bundesliga-Erfahrung, gut, hat glaube ich 16 Spiele für Hoffenheim bisher absolviert, aber geht dann in dieses Stahlbad München und vor allen Dingen in eine Position, Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, vor allem seine Hauptposition, wo ja der Konkurrenzkampf enorm ist. Tut der sich einen Gefallen? Wir haben so viele Talente.
Der tut sich einen großen Gefallen. Ja? Der tut sich einen großen Gefallen. Der macht glaube ich, so den Wanner oder wie auch immer, ne? Also ja. Da werden sie im Sommer schauen, wie weit bist du, wie sieht's aus, wie kommst du zurecht. Da können sie ihn ein paar Wochen anschauen, auch wie er privat dann mit dem Wechsel zurechtgekommen ist. Mhm. Und wenn sie irgendwo sehen, dass er eine berechtigte Chance hat, den Konkurrenzkampf da anzuheizen, dass man ihn auch mal vorbehaltlos bringen kann, dann werden sie ihn da behalten und ansonsten wird er halt wieder ausgeliehen.
Also aus deiner Sicht ein guter Move, dann zu Bayern zu gehen und nicht zu Frankfurt oder Leipzig, wo er vielleicht gleich mehr Einsatzchancen auf Top-Level gehabt hätte?
Ja, das bekommt er ja dann. Also wenn du Bayern München vor deiner Haustür stehen hast und da liegt ein Vertrag und dann musst du das als 19-Jähriger machen. Dem ist doch bewusst, dass er, wenn er bei Bayern nicht eingesetzt wird, dass er dann verliehen wird und dann wird er sowieso seine Spielpraxis bekommen. Ja, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Der wird auch nächstes Jahr auf seine Einsätze kommen. Die Frage ist, wo? Aber das hätte ich genauso gemacht.
Dann drücken wir ihm die Daumen, dass dieser Schritt nicht zur Karriere-Sackgasse für ihn wird und gucken nochmal auf ein paar andere Erkenntnisse des 17. Spieltags.
Was sonst noch so los ist.
Der VfB Stuttgart ist wieder oben dran. 2-1 gegen Leipzig gewonnen. Dafür, Leipzig zwar immer noch auf dem Champions League Platz, aber hat kein großes Polster mehr. Was war bei denen denn los? Schon wieder zum sechsten Mal wettbewerbsübergreifend nach einer Führung doch noch verloren. Kriegen die es nicht auf die Kette? Ohne Jürgen Klopp übrigens auf der Tribüne, fehlte der.
Nein, das ist einfach so eine klassische Saison, wo es einfach nicht läuft. Mhm. Ja. Also das wird auch nichts mehr. Also ich hab da extreme Sorgen in An- und Abführung. Also die stehen mir jetzt nicht 100% nahe, die Leipziger, aber ich habe extreme Sorgen aus Leipziger Sicht, dass sie das mit der Champions League vielleicht abhacken müssen für die kommende Saison, weil da drücken jetzt schon ein paar Mannschaften mächtig auf die Tube. Mhm. Also ich sag nur Wolfsburg, ne? Also die sind richtig gut drauf. Die werden kommen. Also ich habe gerade die Tabelle vor mir. Da gibt es schon echt Mannschaften, die da wirklich nochmal anschieben, nicht so weit weg sind. Schau dir die Wolfsburger an. 27 Punkte haben die momentan auf dem Konto. Das sind 3 weniger als die Leipziger. Also die sind direkt im Nacken. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass Mainz nächstes Jahr Champions League spielt, aber die schieben alle an. Also die sind alle gut drauf. Die Stuttgarter kommen jetzt, du hast sie angesprochen. Ja. Stuttgart logischerweise viel gefestigter als das von einem FSV Mainz 05 gesagt werden kann. Die wissen, was sie erwartet. Die haben das Ganze jetzt letztes Jahr auch schon durchgemacht. Also die haben auch Selbstvertrauen, bekommen jetzt, denke ich mal, sowas wie ein Lauf. Schauen wir mal auf die letzten Spiele. Ich habe jetzt nicht alle Spiele tatsächlich im Hinterkopf vom VfB Stuttgart in den letzten Wochen. Aber das sieht gut aus. Also die, glaube ich, scheinen jetzt zu einer sehr entscheidenden Phase das Ruder rumgerissen zu haben. Also die haben logischerweise gegen Pauli zu Hause verloren. Ja. Vielleicht war auch dieses da braucht es dann auch mal so ein dreckiges 1-0 in Augsburg und vielleicht kommen sie jetzt wieder in den Lauf rein. Also es wird Mannschaften geben, die da jetzt anschieben. Wir waren ja bei Leipzig. Ja, also ich weiß nicht, ob sie das schaffen, ob sie nächstes Jahr auch wieder Champions League spielen. Ich würde das aktuell sehr bezweifeln.
Scheinen ja die Nerven auch so ein bisschen blank zu liegen, wenn beide Stürmer mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Das ist natürlich auch ein Bärendienst jetzt gerade fürs nächste Spiel. Dann ist nur der tabellenletzte Bochum, aber auch die musste erstmal schlagen, weil die ja jetzt auch dann mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert haben und da unten natürlich auf jeden Fall raus müssen, ganz egal wie, und dann entsprechend giftig sein werden.
Ja, klar, das ist dann nie so einfach, gegen angeschlagene Mannschaften zu spielen. Aber also wenn da nicht, wann dann? Also da gibt's jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Aber was bezeichnend war, hast du den Gesichtsausdruck von Rose gesehen? Also als sie da unten standen beim Platzverweis, da waren sie gerade dran, mehr oder weniger. Ja. Und dann kassierst du so einen Platzverweis. Also das Gesicht hat Bände gesprochen, finde ich.
Bringt die Situation sehr, sehr gut bei Leipzig im Moment auf den Punkt. Nochmal der Sprung zu Stuttgart. Da zahlt sich dann natürlich auch aus, dass man trotz der Probleme zu Saisonbeginn dann wirklich ruhig geblieben ist und das Vertrauen vor allen Dingen dann auch in Trainer Hoeneß bewahrt hat, weil der scheint es wirklich zu schaffen, die Mannschaft dann auch unter schwierigeren Voraussetzungen, ich meine Abgang von Leistungsträgern, die mussten sie ja auch erstmal verkraften, Integration von neuen Leuten, dann auch erstmal bewerkstelligen, das alles wieder zu einem neuen Gebilde zu schweißen, dass das dann am Ende sich doch wieder auszahlt und wieder in Richtung Spitze geht.
Ich bin ganz ehrlich, als dieser Transfer verkündet worden ist, dass Hoeneß zum VfB Stuttgart geht, habe ich gedacht, um Gottes Willen, passt das wirklich? Aber das passt sowas von Spitze zusammen. Der hat ihnen letztes Jahr gezeigt, was möglich ist. Wer hätte das gedacht, dass sich die da so stark präsentieren, dass der da so eine Einheit zusammenschweißt, und das haben sie ihm nicht vergessen, und das war gut. Also, klar, manchmal sagt man, da braucht es jetzt irgendwie einen neuen Trainer, da braucht es einen neuen Impuls, aber das haben die Stuttgarter richtig gemacht. Die sind da sehr bedacht rangegangen an die Sache, und das gibt ihnen jetzt recht. Und dementsprechend mit dem Wissen des letzten Jahres im Hinterkopf, glaube ich, da ist wieder was drin für den VfB.
Hätte man bei Union Berlin auch mehr Ruhe bewahren müssen und vielleicht Bo Svensson noch mehr Vertrauen geben müssen und nicht diesen doch sehr abrupten Wechsel dann zu Steffen Baumgart zu machen, weil bisher ist dieser Impuls, den sie sich da vielleicht erhofft haben, komplett verpufft. Jetzt auch 0-2 gegen Augsburg verloren.
Ja, da habe ich auch so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass die jetzt den Svensson gehen, der ja gar keine Chance hatte, mehr oder weniger. Also, ja, da steckst du nicht drin. Also ich bin jetzt nicht in jeder Trainingseinheit von Union Berlin dabei, vorsichtig formuliert. Ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen gesagt wurde, was da passiert ist. Also sie werden Gründe gefunden haben, zu sagen, das hat keinen Sinn. Aber war überraschend. Und also unten, das ist ja wirklich eine komplette Lotterie jetzt. Also da kannst du wirklich würfeln momentan. Sehr schwierig, da gibt es einige Kandidaten, die da auch noch reinrutschen können. Für Augsburg war das gestern eminent wichtig. Die haben, also ich würde sagen, da ist so die Grenze gezogen unten in der Tabelle, wo man sagen kann, ja, die haben so ein bisschen Ruhe zumindest. Aber darunter Union, Da wird's dann echt kritisch. Also da kannst du dir aktuell nicht viele Ausrutsche erlauben. Das Gute ist, dass der Abstand jetzt zum Beispiel auch vom letzten, von Bochum, zum Relegationsplatz jetzt auch noch nicht so mega groß ist. Logischerweise auch geschuldet durch dieses Unionsspiel, ja. Da können wir jetzt auch ellenlang diskutieren. Ja. Aber Union, habe ich mir gestern auch gedacht, ich habe mir so ein bisschen geistig und moralisch auf dieses Gespräch heute vorbereitet. und da habe ich mir dann auch gedacht, das wird sehr schwierig mit Baumgart.
Ne? Baumgart hat ihn ja auch ausgerufen, den Abstiegskampf, hat gesagt, da stecken wir jetzt mittendrin. Für mich wirkte dieser Trainerwechsel auch so ein bisschen, ja, als wenn man eine Chance nutzen wollte, ihn jetzt zu holen, weil er gerade auf dem Markt war, um einfach so diese Vereinshistorie und diese Verbindung, diese zwei Jahre, die er da mal gespielt hat, dann irgendwie nochmal wieder zu beleben. Und vor allen Dingen auch eben so diese Chance zu nutzen, dass er da war, so ein bisschen wie Bayern damals mit Tuchel, alles so ein bisschen übereilt und alles so ein bisschen gewollt.
Ja, das ist ein gutes Beispiel mit Tuchel. Also ist auf dem Markt, jetzt müssen wir zuschlagen, das kann es schon gewesen sein, das kann schon der Grund gewesen sein, aber der Baumgart, der funktioniert halt auch nicht überall.
Nee, und vor allem, vielleicht braucht er auch ein bisschen Anlaufzeit, um einfach eben auch seine Energie, die er hat, nach dem doch sehr ruhigen Bo Svensson, im Vergleich jedenfalls ruhig, dann auf die Mannschaft zu übertragen. Glaubst du, um nochmal die Glaskugel rauszuholen, diese Spielwertung am grünen Tisch für das Duell Union gegen Bochum wird am Ende tatsächlich irgendwo das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf werden?
Ja, also kann natürlich großen Einfluss haben, ja, aber das ist unten so eng, also das dann darauf runterzubrechen wäre falsch, also das ist echt so eng und dicht alles beieinander, dass das dann wirklich, klar, jetzt irgendwo Einfluss haben, ist ja logisch, wenn zwei die Konkurrenten da sich am grünen Tisch treffen, wie das dann komplett ausgehen wird, werden wir sehen. Ich habe ehrlicherweise auch gedacht, dass man anders entscheidet beim Sportgericht. Also ich habe schon eigentlich gedacht, dass sie sagen, ja, okay, dann gibt es jetzt einfach mal eine Platzsperre oder einen Fanausschluss bei Union. Dann wird das Spiel neu angesetzt, von mir aus auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber dass sie das werten, fand ich auch schwierig. Ich verstehe auch die Bochumer komplett. Die sagen, hey, wir sind da dann komplett benachteiligt gewesen. Wie formuliere ich es jetzt politisch korrekt? Also, dass das ein komplettes Unding ist, was da passiert ist.
Ja.
Völlig klar. Und das gehört auch rigoros bestraft. Wer sich im Stadion nicht anständig verhält, gehört nicht mehr ins Stadion, braucht ein Verbot, ein Stadionverbot. Der muss auch wirklich so behandelt werden wie ein Straftäter, ganz klar. Aber die Aktion an sich, an die ich mich noch gut erinnere, also als der Bochumer Keeper da zu Boden gegangen ist, ob das wirklich so derart schlimm war, dass man die Punkte dann quasi am grünen Tisch vergeben muss, das weiß ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht.
Hoffen wir einfach, dass am Ende tatsächlich eine sportliche Entscheidung kommt, wo man keine Punkte vom grünen Tisch dann jetzt groß noch bemühen muss und sagen muss, ja auch hätte man.
Wiederholungsspiel ohne Fans und alles.
Ja. Ja, obwohl, es war ja in der Nachspiel, also es ist komplett schwierig, glaube ich, da wirklich eine wirklich faire, für alle Beteiligten faire Entscheidung zu treffen. Hoffen wir einfach, dass es am Ende tatsächlich keinen Ausschlag gibt und dass die Abstiegskampfentscheidung anders fällt und vielleicht mit deutlicheren Abständen als dann an einem Spiel am grünen Tisch. Tobi, ich danke dir für deinen Besuch im FIFA-Pitch-Podcast.
Das ging ja sowas von schnell, Leute. Wahnsinn.
Also geht schnell vorbei, ne? So eine halbe Stunde ist zack rum. Vergeht wie im Fluch. Ich hoffe auch für euch zu Hause beim Hören, wenn ihr es gehört habt im Podcatcher eurer Wahl oder wenn ihr das YouTube-Video geguckt habt. FIFA-Pitch YT, das ist der Kanal. Da kriegt ihr auch ein Bild zu den Stimmen, die ihr hier gehört habt. Ich würde mal sagen, heute lohnt sich's besonders. Für uns beide, oder?
Definitiv, ja. Wir sind noch früh, ne? Wir sind noch ein bisschen verknittert. Also vom Bild würde ich jetzt mal nicht so viel halten, also zumindest bei mir, aber...
Ist bei mir genauso.
Aber stimmlich, glaube ich, war es für die Uhrzeit ganz okay.
Das denke ich auch. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Kommentiert es gerne, wenn ihr es so gesehen habt. Wenn ihr es anders gesehen habt, natürlich auch. Oder ihr behaltet es für euch. Keine Ahnung. Aber wir sind auch für offene Kritik und offenes Feedback sehr, sehr empfänglich hier beim FIFA Pitch Podcast. Danke, Tobi. Danke euch allen.
Sehr gern. Tschüss.
Komm mit zu Nickelodeon.
Also, Freunde, folgt mir nach.
Wir haben den beliebtesten Schwamm aller Zeiten.
Ich weiß mehr über SpongeBob, als mir lieb ist.
Wir haben die außerirdischsten Superroboter.
Was?
seid ihr?
Transformer?
Du bist doch jedermanns Lieblingsturtle.
Wir haben die coolsten Superhelden.
Thunderman, auf und davon!
Verpasse nicht deine absoluten Lieblingsshows.
Los, wir müssen schnell nach Hause.
Hier bei Nickelodeon. Läuft bei uns.
Das nenne ich mal gutes Fernsehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.